Dieser Podcast wird präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Wenn ich jetzt sehe, dass ein Kind dringend meine Hilfe braucht, dann braucht es schon sehr viel, was dann dagegen spricht, dass ich dem Kind nicht helfe. Mhm. Und es ist ja so, dass Gott uns immer hilft, aber wir sehen es halt manchmal nicht. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo mich schon beschäftigt. Auch gerade wenn du auf der Welt schaust, dass halt viele Christen nicht so gut haben, wie wir es haben. Gott lässt vieles zu, Gott lässt mehr zu, als ich mir wünschte. Aber Gott macht keine Fehler und insofern kann ich das heute vieles ein bisschen anders gesehen. Als Kind ist das wirklich schwierig gewesen. Einerseits ein liebender Vater, andererseits ein strenger Vater, wo hart bestraft, nämlich mit dem Höllenfeuer, blöd gesagt.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz. Es gibt Menschen, die stehen zu ihren Überzeugungen und zu ihrem Glauben. So ein Mensch ist auch der Sam Urech. Er ist bekannt als Halleluja-Kolumnist beim Newsportal now.ch, wo er über Glaubensthemen schreibt und sich nicht scheut, auch Farbe zu bekennen. Außerdem hat er auch einen eigenen Podcast, wo er mit seinem guten Freund, Danny Gassmann, über Themen rund ums Leben und den Glauben redet, wo sie beide beschäftigen. Ungeschnitten. Heute ist er da bei mir zu Gast und erzählt uns von seiner Glaubensreise. Ich, der Karl Dittli, nehme euch mit. Sam, schön bist du hier im Pfäffiken, hast den Weg gefunden. Weit ist er ja nicht gewesen, gell?
Nein, 10 Minuten.
Tipptopp, da im Zürich-Oberland sind die Wege kurz. Und schön bist du da. Dein Glaube ist ja als now.ch-Kolumnist oder Halleluja-Kolumnist, wie man es auch so schön sagt, bestens bekannt. Ist das eigentlich eine Bezeichnung, die du gut findest oder die dich nervt?
Das haben wir jetzt gar nicht so überlegt, aber wenn du mich spontan fragst, ich finde es cool. Halleluja, das ist für mich ein schöner Ausdruck. Das ist ein Ausdruck, den ich gerne verwende, auch im Alltag. Ein Freudeausdruck. Mhm. Und in der Kolumne geht es nicht immer um Freude, aber grundsätzlich ist der Glaube für mich Freude. Insofern passt das.
Sehr gut. Und über den Glauben reden wir ja jetzt auch. Und die erste Frage, die ich im Rahmen von dem Podcast stelle, für die das mehr hören, ist eigentlich immer die gleiche. Ich frage, was glaubst du eigentlich? Kannst du das mal probieren, so in 1-2 Sätze runterzubrechen?
Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er der Sohn von Gott ist, dass er auf die Welt gekommen ist und dass er freiwillig ans Kreuz gestiegen ist und dort die Welt erlöst und besiegt hat und dass er lebt und dass ich ein Kind darf sein von Gott. Ich glaube an das, was ich in der Bibel gesehen habe. Ich glaube nicht immer an das, wie ich es interpretiere. Aber ich weiss, dass die Bibel wahr ist. Meine Interpretation nicht immer, aber die Bibel ist wahr.
Jetzt haben wir mal so ein Statement von dir. Und um das vielleicht besser nachvollziehen können, gehen wir doch in dem Zeitstrahl von deiner Geschichte ganz am Anfang. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also Wetzikon, Zürich-Oberland. Ich glaube, das ist schon mal location-mässig klar. Und wie war die erste Geschichte von deinem Leben gewesen?
Mein Vater hat dann zumal noch Feta geheißen, jetzt heisst STH, in Basel studiert und hat dann, als ich einjährig war, hat er das Studium abgeschlossen und ist dann auf Wetzikon gekommen, um Vollzeiter zu sein als Pastor in der FMG Wetzikon. Darum sind wir da hingekommen. Das war in den ersten Jahren von meinem Leben dann auch gewesen. Wir haben auch in dem Gebäude gewohnt. Also ich bin, seit ich lebe, eigentlich mit dem Evangelium in Kontakt gestanden. Und ja, mein Vater hat auch noch viele Jahre dann predigt. Ist nicht mehr so lange vollzeitig, ist dann wieder Lehrer geworden, aber hat immer noch weiter predigt und so bin ich da drin hineingewachsen. Und der Glauben ist, seit ich lebe, eigentlich das Wichtigste gewesen für mich. Ich mag mich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo der Glaube keine Rolle hätte gespielt oder eine untergeordnete.
Also Kontext Pfarrersohn oder Predigersohn, eben da sagst du es, der Glaube hat eine Rolle gespielt, nicht nur am Sonntagmorgen, wenn der Vater predigt hat, sondern auch im Alltag. Wie hat sich das geäussert? So, wie ist der an dich herangetragen worden, der Glaube konkret von deinen Eltern?
Ist sehr stark kombiniert gewesen mit Chile, also mit der Gemeinde, mit der Freimissionsgemeinde. In dem Sinn hat es für mich Glauben fast immer im Kontext von der Chile halt gegeben. Das hat Vorteile, hat auch Nachteile oder Sachen, die ich im Nachhinein dann gemerkt habe. Ich habe es zu fest auf die Menschen dort auch projiziert, die ich halt kennengelernt habe, oder eben die Menschen, die Kirche geprägt haben. Und ja, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir den Glauben vorgelebt haben oder dass wir sehr viel haben aus der Bibel gelesen miteinander, dass ich all die Geschichten an dürfen kennenlernen. Der Glaube, den ich erlebt habe in meiner Kindheit oder auch, wo die kleine Freikirche hat, ausgelebt ist nicht mehr der Glaube, in dem Sinne, wie ich ihn heute interpretiere. Mhm. Natürlich, die Basis, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist auch dort die gleiche wie heute, aber es gibt gleich gewisse Formen, wo ich es heute anders gesehen habe. Und das ist ein Prozess gewesen, das zu erkennen, herauszufinden, was ist Prägung, was ist das, was ich glaube, und dort einen guten Weg zu finden. Das ist nicht immer einfach gewesen.
Was sind denn das so für Formen gewesen? Was würdest du jetzt da alles drin nehmen? Oder kannst du mal ein, zwei Beispiele geben?
Es ist eher ein streng interpretiertes Evangelium gewesen, sage ich. Oder es ist eher, gut, es kommt auch immer darauf an, was hat man von der Kanzel oben runter gelernt? Wie ist es bei mir angekommen? Das ist auch immer eine Typenfrage. Da kann man in der gleichen Familie aufwachsen und der eine erlebt so, der andere anders.
Genau, habe ich auch schon gehört. Ja.
Wie ich es erlebt habe, ist schon so, Gott ist eher ein bestrafender Gott, nicht jetzt ein liebevoller Vater, sondern vielleicht ein Vater per se. Ein Vater, der ja halt schon auch wie ein bisschen darauf wartet, bis dann mal ein Fehler passiert, um mich wieder zu züchtigen, weil ja, in der Zucht liegt ja die Liebe, sozusagen. Und das war schon etwas gewesen, wo mir viel Druck ausgelöst hat. Ja, ich glaube nicht, dass meine Eltern mir haben Angst machen wollten. Oder dass irgendjemand, der aus konservativen Kreisen kommt, will Angst in dem Sinn machen. Weil wir wissen ja, dass die Bibel voll ist mit Ausdrücken, fürchte dich nicht, und dass Gott kein Gott von der Angst ist. Trotzdem hat es bei mir sehr viel Angst ausgelöst, so wie ich aufgewachsen bin. Und für mich ist Glauben lang für Angst gestanden. Und vor allem die Bibel ist für mich lang ein Damoklesschwert gewesen, wo, wenn ich drin gelesen habe, eigentlich sehr oft, ja, in Aktivismus getrieben worden bin, weil ich mich so gefürchtet habe, dass es nicht langt, dass ich nicht genug performe als Christ.
Genau, und gleich hast du ja gesagt, wir wissen, Gott ist auch Liebe, oder auch die Geschichte mit Jesus Christus, mit seinem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung, was ja der Kern vom Glauben ist, was du auch vorher gesagt hast, du glaubst das, und das ist die Essenz. Wie hast du das so ein bisschen zusammengebracht, dort mal, oder kann man das vielleicht als Kind gar noch nicht so zusammenbringen, weil irgendwie ist ja das schon eine rechte Diskrepanz, oder? Einerseits die Angst, aber auch zu wissen, die Liebe ist ja gleich da, die Gnade, die Aufopferung.
Ich habe das als Kind wirklich noch nicht so können verstehen. Und das ist auch etwas, was mir heute als Erwachsene manchmal noch schwerfällt, weil ich bin Vater von Kind, und wenn ich jetzt sehe, dass ja ein Kind dringend meine Hilfe braucht, dann braucht es schon sehr viel, was dann dagegen spricht, dass ich dem Kind nicht helfe. Mhm. Und es ist ja so, dass Gott uns immer hilft, aber wir sehen es halt manchmal nicht. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo mich schon beschäftigt. Auch gerade wenn du auf der Welt schaust, dass halt viele Christen nicht so gut haben, wie wir es haben. Gott lässt vieles zu, Gott lässt mehr zu, als ich mir wünschte. Aber Gott macht keine Fehler, und insofern kann ich das heute vieles ein bisschen anders gesehen. Als Kind ist das wirklich schwierig gewesen. Einerseits ein liebender Vater, andererseits ein strenger Vater, wo hart bestraft, nämlich mit dem Höllenfeuer, blöd gesagt. Also, ja, so habe ich es dann zumal gemeint, oder? Das ist Bestrafung für die Menschen, die nicht gut genug leben, die kommen in die Hölle. Und das ist natürlich dann schon Diskrepanz, ja.
Und du hast mir auch erzählt, wir haben in einem Vorgespräch schon miteinander geredet, dass eigentlich auch die Diskrepanz oder vielleicht auch gerade so die Seite von der Angst, von der Strenge von dem Gott dich nicht dazu verleiten lassen hat, dem Glauben den Rücken zu kehren. Also ist er gleich noch so attraktiv gewesen, dass du gedacht hast, hey, ich bleibe dort dabei. Oder könnte man ja schon eine Abneigung bekommen gegenüber so einem Gottesbild und so einem Glauben oder auch einem Umfeld, das streng funktioniert.
Ich habe 4 Geschwister, die also wir 5 Kinder glauben alle im Erwachsenenalter an Jesus Christus. Das muss man einfach sagen, wenn man an meine Eltern denkt. Sie haben das geschafft, uns können, den Glauben so vorzuleben, dass alle 5 Kinder an Jesus glauben. Ziel erfüllt. Ich hoffe sehr, dass ich das in 20, 30 Jahren auch von mir kann sagen. Mhm. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar, weil wenn sie nur etwas hätten können mir beibringen, dann bitte den Glauben. Und das ist schön, ja, da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar verbunden.
Trotzdem kommt ja dann irgendwann mal so ein bisschen die Phase auch, wo man aus dem frühen Kindesalter rauswächst, oder? Dann kommt man so in die Teenie-Phase rein, und dann ist das Leben ja auch spannend, man ist am Entdecken, und da gibt es ja dann auch viele, die vielleicht einmal einen anderen Weg einschlagen. Wie hat sich dann die Phase bei dir gestaltet, so Teenie sein und ein bisschen eben das Leben entdecken, vielleicht auch gerade so ein bisschen Sachen ausprobieren? Wie ist das so bei dir vonstatten gegangen?
Also ich habe jetzt nie irgendwie so einen Abschiffer gehabt, oder dass ich jetzt in Drogen gehabt wäre oder mega stark rebelliert hätte. Es hat Phasen gegeben, wo ich wirklich Mühe hatte mit dem Glauben und vor allem auch Mühe mit Kirche. wo ich sehr stark in dieser Verletzung gewesen bin. Und auch, dass zu wenig können trennen, was ist Gott, was sind Menschen. Es ist sein Bodenpersonal, also muss er falsch sein, wenn Menschen falsch sind. Das stimmt nicht. Das habe ich nicht immer so klar gesehen, wie ich es heute gesehen habe. Und ja, natürlich, also Rebellion ist ohnehin ein Thema, das sich durch das ganze Leben jetzt bis auf der letzte Teil jetzt, also der grösste Teil von meinem Leben ist Rebellion ein Riesenthema gewesen. Aber nicht jetzt, dass ich glaube, jemals hätte ich den Rücken zugekehrt und wirklich gesagt hätte, nein. Ich habe gewusst, tief innen verankert, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, da könnte man jetzt eben schon eine theologische Diskussion einsteigen, wo es glaube nicht unbedingt zielführend wäre, aber ich glaube, dass...
Wenn man noch mal einen steht.
Ja, ich glaube einfach, dass es Gnade ist.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass es Gnade ist. Natürlich sind es Entscheidungen, die ich als Mensch kann fällen. Ich kann heute einen Entscheid fällen, dass ich nichts mehr mit Jesus zu haben. Trotzdem glaube ich, dass Jesus nicht einfach weg wäre und dass er immer wieder kommt und immer wieder um mein Herz kämpft. Und so schätze ich das ein. Ich glaube, dass es wirklich, dass es Gnade ist, dass ich darf an Jesus glauben und dass ich durch Höchst und Tiefst in meinem Leben durchhaben darf, den Glauben, an dem Glauben festheben.
Also so ein bisschen der freie Willen auch, oder? Das beinhaltet ja auch die Gnade, dass er uns wie die Freiheit gibt, Gott, dass wir uns können entscheiden für einen Weg, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wobei in dem Kontext freie Wille eher fast ein bisschen ein Widerspruch könnte sein. Man könnte ja meinen, nein, Gott gibt mir den freien Wille, ich könnte glauben, an den Nagel hängen, das kann ich auch. Nur ich glaube, da geht es eben mehr darum, mit was kämpft Gott um unser Herz. Ich glaube nicht, dass Gott darum kämpft, dass wir Gesetze einhalten. Ich glaube nicht, dass Gott das wichtigste Kampf ist, dass wir in dem Sinn nie Fehler machen. Ich glaube, Gottes erste und wichtigste Kampf ist, dass wir verstehen, wer wir sind, unsere Identität. Wir sind Kind Gottes. Und dass er unser Vater ist, für das wird er immer kämpfen, um uns das zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo dann halt einfach stärker kann sein. Und der freie Wille, den habe ich jederzeit, aber um das geht es wie gar nicht, weil ich weiss, noch tiefer in meinem Herz, es ist die Wahrheit und ich würde niemals den Glauben loslassen.
Mhm.
Und er lässt mich ja nicht los. Eben, das ist die Gnade, oder?
Das ist wunderschön. Da spürt man schon ein bisschen die Leidenschaft und das Gottesbild, das du mitbringst. Hast du mir aber auch erzählt, es ist nicht immer so leidenschaftlich gewesen, oder? Du hast dann auch mit Ablenkungen zu kämpfen gehabt, Träume im Leben gehabt. Ich glaube, so ein bisschen Fußball ist auch noch wichtig geworden, gell? So. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie ist das einhergegangen? Die Leidenschaft dann, die plötzlich dafür gekommen ist, glaube ich, ein grosser Traum von dir ist es gewesen, Fußballprofi zu werden, oder?
Das ist richtig. Ja, viel Verwirrung, viel Vermischung im Kopf, im Herz, Fokus verloren in meinem Teenager-Alter. Habe ich den Fokus weg verloren oder gar nicht richtig geschnallt, um was es wirklich geht im Glauben. Ich habe eben mehr gemeint, es geht darum zu performen. Es ist mega wichtig, dass wir eine Berufung haben und die Berufung dann auch ausleben. Die Talente, die verteilt werden, die ja nicht im Boden vergraben, sondern vervielfachen. Und so bin ich auf die Suche gegangen nach meiner Bestimmung. Und dann zumal ist für mich klar gewesen, eine Bestimmung heisst, etwas Krasses für Gott müssen leisten auf dieser Welt. Möglichst am Ende noch als Märtyrer sterben im besten Fall, aber ganz sicher auf dem Weg dorthin vieles bewegen. Und dann hast du Berechtigung, einmal in den Himmel zu gehen. Und auf dem Nährboden, das ist ein gefährlicher Nährboden, glaube ich, sind dann durch unglückliche Umstände mit Visionen und Zeichen ist ein Traum entstanden. Jetzt habe ich bis dorthin nie irgendwie zu tun gehabt mit Visionen oder mit Träumen. Das hat es wie nicht gegeben, dort, wo ich hergekommen bin.
Musst du vielleicht noch kurz erklären, was sind das so für Situationen gewesen, Visionen, Träume?
Dass Menschen auf mich zugekommen sind, die mich nicht kennt und etwas prophezeit haben über mein Leben.
Also so im christlichen Kontext, oder?
Nehme genau.
So Leute, die in einer Kirche gewesen sind oder irgendwo in einer Veranstaltung, im Rahmen von einer Veranstaltung oder wenn du mit diesen Leuten zu tun hast?
In einer Veranstaltung, ganz konkret auch in einem Lager, wo ich mich zum Jungschulleiter ausbildet. Menschen, die irgendwie an mich herangetreten sind und etwas in mir gesehen haben, wo ich nicht gewesen bin, nicht muss sein, aber mir hat gewünscht sein. Und das ist ganz gefährlich. Ich komme etwas in den Sinn von einem Weekend, wo ich eigentlich eingegangen bin, wo es darum gegangen ist, in der Jüngerschaft weiterzukommen. Das heisst, wirklich können mehr Gott nachfolgen aus reinem Herzen. Und dort hat jemand so eine krasse Vision, also ein Bild gehabt für mich, wo mich dann wieder total draus gebracht hat. Und so aus dem Mischmasch, falschen Nährboden, falsch angesagt, ist dann ein ganz konkreter Traum entstanden, wo ich gemeint habe, ich werde Profifußballer und werde in der Schweizer Nazi spielen. Und der Traum hat mich dann einige Jahre sehr fest geprägt und ich bin dann dem Traum nachgerannt und habe Jesus aus dem Fokus verloren. Und für mich hat es eigentlich nur noch das gegeben, was da meine Aufgabe ist. Und das sehe ich heute natürlich komplett anders. Dann zumal habe ich es nicht anders gesehen.
Das sind so Prophetien oder Deutungen gewesen, die sich im Nachhinein bei dir jetzt konkret als falsch herausgestellt haben. Ist auch noch ein herausforderndes Thema, oder? Weil, wenn wir in die Bibel schauen, es gibt ja die Rolle vom Propheten und es gibt Leute, die die Gabe von der Prophetie haben, die wirklich in Sachen, in Situationen oder im Menschenleben können hineinsprechen. Und das hat sich ja auch schon als bewahrheitet herausgestellt. Da kann man wahrscheinlich genug Beispiele aus der Bibel selber rausnehmen. Ich denke jetzt mal König David, Samuel. Wie interpretierst du so Sachen? Weil ich nehme an, die Menschen haben es ja eigentlich auch nicht in einer schlechten Intention gemacht.
Nein, aber der David finde ich gerade ein wunderschönes Beispiel. Der Samuel als Prophet hat den Auftrag, den König zu salben, weil der Saul nicht mehr trägbar war. Dass der Saul überhaupt schon König geworden ist, ist gar nicht wirklich Gottes Wille gewesen. Das Volk hat den König wählen, okay. Und dann ist der Saul gekommen, es hat nicht funktioniert. Und jetzt ist der Samuel auf die Suche nach einem Neuen. Und zuerst sind mal alle älteren Brüder von David gezeigt worden. Und er hat gesagt, nein, stimmt noch nicht. Und dann hat man den David erst geholt. Und jetzt ist eben etwas ganz Entscheidendes beim David anders gewesen wie bei mir. Der David ist zurück an Schäfli hüten und hat die Schäfli gehütet als gesalbter König. Er hat dann in Demut weitergelebt, den Fokus behalten. Gottes Furcht war da gewesen, Gottes Beziehung war da gewesen. Es sind dann aber, ist ein Leu gekommen, hat die Schäfli angreifen und er hat den Leu getötet. Hat sich gefragt, wie kann ich als kleiner, junger Mann einen Leu töten? Er hat es können. Er gewusst, Gott ist mit mir. Und wo der Goliath, also, nachgeht er, muss er seinen Brüdern ein Sandwich bringen in den Kampf und danach gehört er den Goliath. Und
der Reis da, genau, also wie gross das er war, oder?
Für die, die Geschichte jetzt gerade zum ersten Mal hören, würde ich sehr empfehlen, das zu lesen im ersten Teil von der Bibel.
Aber jetzt, David gegen Goliath ist ja, glaube ich, so eine, wie sagt man, so eine Geschichte, die man kennt, nur schon als Beispiel aus dem Sport oder wie auch immer.
Es ist faszinierend an dem, finde ich. Er hat gehört, dass das der Goliath ruft und hat Gotteslästerung. Also wer von Israeliten kann gegen mich kämpfen? Euer Gott ist schwach, ich bin eh stärker und so. Und er hat gesagt, geht nicht, ich gehe, oder? Und, ja. Und nicht einmal dann ist er König geworden. Dann fängt erst die Leidenszeit richtig an. Ich weiss nicht, 12, 13 Jahre Flucht vor dem Saul, wo er nicht umbringen und so weiter. Der Prozess, von dem Moment, wo er gesalbt worden ist, bis er wirklich König geworden ist, dort hat er gehart, nicht gehadert. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du berufen bist, wenn du eine Prophetie über dein Leben hast, sag ich nicht, die ist falsch. Aber was macht es mit dir? Bringt die Prophetie dich näher zu Jesus oder stößt dich die Prophetie weg von Gott hin in eine Selbstgerechtigkeit, hin in einen Aktivismus? Und genau das ist bei mir passiert. Darum, wenn Menschen gekommen sind, jetzt im Nachhinein, wo irgendwelche Sachen über mir in meinem Leben ausgesprochen haben, ist das nicht grundfalsch. Aber ich wäre schon vorsichtig, wenn ich jemandem etwas sage, ist der wirklich parat? Und Samuel hat gewusst von Gott, das ist der David. Und das ist der, den ich muss salben. Und Gott hat ihn geschickt, um den salben. Ist natürlich etwas anderes, als wenn du einfach spontan einen Menschen kennenlernst und der hat jetzt ein paar Gaben, die dir vielleicht zusagen und dann hast du gerade ein Bild und gibst es dem Teenager mit auf den Weg. Das ist gefährlich.
Da gibt es ja auch so einen wunderbaren Satz aus der Bibel, der da immer auch weiss ist, dass man berücksichtigt, prüft alles und behaltet das Gute, oder? Du bist aber in den Aktivismus reingeht und hast dir immer mehr ausgemalt, gell? Dass das einfach muss so kommen. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, dann sind natürlich dann auch eigene Träume dazugekommen. Und jetzt rückblickend zu sagen, ich habe gerade jetzt vor wenigen Wochen habe ich ausführlich über das geredet in einer Kirche, in einem Tag Gottesdienst. Und im Nachhinein habe ich dann auch fest nochmal darüber nachgedacht, was habe ich dort alles gesagt. Und ich merke, vieles ist mir gar nicht mehr klar. Ist es eine Vision gewesen? Ist es einfach ein Traum gewesen, der Ziel verarbeitet? Es ist wirklich eine straube Zeit gewesen. Ich habe dort vieles erlebt und es ist immer konkreter geworden und ist hingegangen auf die WM 2006, Fußball-Weltmeisterschaft 2006, wo ich 22 war und ich habe gewusst, dort werde ich Weltmeister. Es ist für mich so klar gewesen, wie dass die Wand da in dem Studio weiss ist. Und so bin ich dann auch auftreten. Und das wiederum hat natürlich bewirkt, dass die Menschen von meinem Glauben so begeistert sind, ja, dass dann das wieder eine Dynamik hat angenommen. Also es ist eigentlich eine Spirale gewesen, ja. Immer heftiger geworden und letztlich dann die Fallhöhe immer grösser und der Fall dann auch tiefer, ja.
Du bist ja auch am Fußball spielen gewesen, du bist talentiert gewesen, also so aus der Luft gegriffen ist es ja dann auch nicht gewesen, oder? Also du bist den Weg schon gegangen, oder?
Ja. Ich habe lange nicht in den FC dürfen, weil wir eben sehr engagiert waren in dieser Gemeinde. Und viele Spiele am Samstagnachmittag oder am Sonntagmorgen sind, aber dann ist Jungschule und Sonntagsschule, darum war FC lang kein Thema gewesen, wo ich ja. dann in den FC habe ich angefangen. Ja, ich habe Wille gehabt und vor allem Selbstvertrauen, weil ich habe gewusst, ich werde Fußballweltmeister. Aber Talent, das ist, da findest du in jeder Primarschule da zu Pfäffiken Zürich einen, der besser ist. Und dass du dann gerade in die Nazi kommst.
Ja.
Und noch Weltmeister wirst mit einer Nation, mit der Schweiz, was ja per se gar nicht, also jetzt nicht gerade, wir gehören nicht zu den grössten Favoriten an diesen Turnieren, sagen wir es mal so. Nein, das ist unmöglich gewesen.
Ja. Wobei der Gelson Fernandes, ich weiß nicht, ob das der ist, der genau an dieser WM 2-6, eben, ist es 2-6 gewesen, gegen Spanien, ja, okay, dann ist es 4 Jahre später gewesen.
Ja.
Er hat damals gesagt in einem Interview, ich bin nicht der Beste gewesen, aber ich habe einfach am meisten besser und darum bin ich reingekommen. Können Sie auch dann noch genau. Weg sein?
Oder? Aber das hat dann eben auch wieder Schattenseite zur Folge gehabt, dass ich dann einen Berater, einen Manager angekommen bin, der gesagt hat, ich habe noch nie einen Jungen gesehen mit so einem konkreten Plan. Oder?
Ja.
Und das hat dann auch wieder negative Folgen gehabt, weil der hat sich Türen geöffnet. Aber ja. nicht, weil Gott sie hat aufgemacht, sondern weil etwas hat zu etwas geführt, wo dann so gewirkt hat, als wäre es Gott. Aber das ist eben, glaube ich, nicht Gott gewesen und das ist hart. Ja.
Du bist ja dann auch mal noch sogar zum FC Bayern München gegangen, mit, wie sagt man, der Brechstange.
Ja, das ist dann noch dümmer gewesen, weil, wo dann die WM kam, ist, im Jahr 2006 und alles platzt ist, hätte es ja dann eigentlich vorbei sein, vermeintlich, aber ist dann auch, aber nachdem ich durch alle Maschen gefallen bin, kann man nicht sagen, durch alle Maschen, immer in die Hand Gottes, aber durch das, dass so viel Verletzung gekommen ist und das ein bisschen, ja, können, ein bisschen aufschaffen, habe ich dann 2 Nächte hintereinander geträumt, dass ich bei Bayern München spiele und alles ist wieder da gewesen, die ganze Dynamik. Aha, ich habe mich nur im Event geirrt, nicht aber in der Sache, Profifußballer zu werden, also ich muss jetzt zum FC Bayern reinkommen und das ist auch ein Wahnsinn, was dort passiert ist, ja.
Erzähl doch noch schnell ein bisschen, oder?
Ja, ich kann einfach dort reinkommen und das ist eigentlich ein Hochsicherheitstrakt, das ist eine der besten Mannschaften der Welt, da kommst du nicht rein, da gibt es eine Möglichkeit, dass du dort einfach mal kannst kicken, aber ich habe natürlich dann gedacht, ja, Gott macht Türen auf.
Oder? So von 0 auf 100. Oder?
Wie gross ist die Chance, dass du als kleiner Hirtenbub eine riesen Kampfkriegsmaschine tötest mit einer Steinschleuder? Also dann schaffe ich das auch.
Ja.
Gott schafft es. Aber eben, nicht Gott schafft es, sondern ich habe gemeint, ich schaffe es. Oder ich habe viel zu viel auf mich genommen. Und so bin ich dann auch rein. Habe mich reinschmuggeln am 4. oder 5. Tag, wo ich es probiert habe und bin dann auf dem Trainingsplatz gestanden, aber dann sehr schnell sehr unfreundlich rausbegleitet worden.
Ist das dann so ein bisschen auch ein Tiefpunkt gewesen nachher in deinem Leben? Du hast gewusst, eben der Traum ist Platz. Du hast so verschiedene Arten und Weisen versucht. Und da könnte ich mir vorstellen, kommt man schon noch ein bisschen ins Zweifeln, oder? Mit Gott und was soll jetzt das und wieso ich und etc.
Das ist sehr ein tiefer Moment gewesen in meinem Leben gleichzeitig. Aber auch habe ich gewusst, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und ich habe in dem Moment dann auch realisiert, okay, jetzt ist es wirklich, geht es darum, loszulassen. Und mich neu zu orientieren, zu überlegen, was ist schief gelaufen. Und das ist jetzt rückblickend nicht der schlimmste Moment gewesen. Also schlimme Momente sind die vorne gewesen, gerade nach der WM 2006, die Folgemonate.
Wie hast du dich dort wieder gefangen? Wieso hast du dort nicht gesagt, hey Gott, was soll das? Also du hast dich gleich immer wieder können fangen. Ist da gleich auch die Basis von dem Glauben, von der Kindheit, die dir vermittelt wurde, ist dann gleich noch eine gute gewesen? Weil du hast gewusst, der Gott ist trotzdem da, egal was passiert.
Absolut. Und darum sollte ich vorsichtig sein, wenn ich über meine Kindheit rede oder über vielleicht die ein bisschen strenge Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Das mag alles sein. Aber etwas ist in mir rein gesät worden, wo in dem Moment auch ist aufgegangen oder schon offen war. Und ich konnte festheben, Jesus hat mich festgehalten. Darum, ich kann nicht genau sagen, was dort passiert ist, aber ich habe nie in dem Sinn mehr als eine Stunde, zwei den Glauben.
Dein Event. Mit der perfekten Technik der Profis der Event AG. Wir bieten dir alles von der Planung über das Equipment bis zur Ausführung. Konzert, Firmenfeier oder Gottesdienst. Die Experten der Event AG sorgen dafür, dass deine Veranstaltung reibungslos läuft. Wir machen dein Event unvergesslich. Mit topmoderner Technik und immer mit einem Lächeln. Wir kümmern uns ums Technische. Du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Verlass dich auf die Event AG und lass dich von unserem Service begeistern. Für deine perfekte Veranstaltung. eventag.ch. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. Jetzt kannst du deinen Lieblingspodcast «Glaubenssache» live erleben. Komm am Mittwoch, am 1. Oktober nach Pfäffiken, Zürich, ins Medienhaus von ERF Medien Schweiz und erlebe Folge «Glaubenssache» hautnah. Host ist der Karl Dietli. Bei ihm zu Gast ist der Andreas «Poppy» Poppart. Die Live-Podcast-Session machen wir im Rahmen vom Jubiläum von 20 Jahren Live-Channel «Radio fürs Leben». Der Radiosender gehört zu RF Media Schweiz, genau wie der Podcast «Glaubenssache» auch. Und im Radioprogramm von Live-Channel hörst du auch regelmässig die Folgen von diesem Podcast. Meld dich jetzt an, weil die Plätze, um bei der Aufnahme dabei zu sein, die sind knapp. livechannel.ch/20 Glaubenssache. Was glaubst du? Live. Erleb deinen Lieblingspodcast am Mittwoch, am 1. Oktober als Zuschauerin oder als Zuschauer. Meld dich jetzt gerade an. livechannel.ch/20 Bisschen abscrollen und schon kommst du zum Anmeldebutton für die Podcast-Live-Session. livechannel.ch/20
Begleit.
Und trotzdem ist auch Zerbruch ein Thema in deinem Leben. Du redest ja offen davon. Wenn wir jetzt hier eben in die Zeit hineingehen zwischen 20 und 24, wo wir jetzt wahrscheinlich auch ungefähr angekommen sind in diesem Zeitstrahl, was ist denn in deinem Leben konkret alles zerbrochen?
Das Vertrauen in Gott, wo ich gemeint habe, habe ich gehabt, aber gar nicht erst richtig gehabt. Aber es ist dann immer ganz klar gewesen, dass ich es nicht habe. Und auch, dass es Gott gut mit mir meint, ist dort definitiv kaputt gegangen. Also ich bin an dem Punkt, wo ich einfach gewusst, Gott interessiert, also ich habe gemeint, aber es hat sich wirklich wie ein Wissen angefühlt, Gott meint es nicht gut mit mir, Gott würde es niemals zulassen, wenn er mich liebe. Und wenn du so anfängst zu denken, dann gibt es ja plötzlich ganz, ganz viele Bestätigungen und Beweise in diese Richtung, wenn du nur die Weltgeschichte anschaust. Und das ist alles über mich hineingeprasselt. Das hat nicht dazu geführt, dass ich weg von Gott will. Das hat dazu geführt, dass ich Gott wieder gefallen wollte. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt etwas ändern, damit ich Gott gefalle.
Wie hast du Gott konkret in dieser Zeit erlebt?
Das ist angezogen sein und gleichzeitig abgestoßen sein, geliebt werden und gleichzeitig gehasst werden, belohnt und bestraft, all das, das Ungesunde, eine ungesunde Abhängigkeit. So habe ich meine Beziehung zu Gott wahrgenommen, so blöd wie das tönt. Aber es ist wie Gott haut drauf, gleichzeitig schickt er seinen Sohn, der für mich stirbt am Kreuz. Es ist einfach wie nicht gesund gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, was eine Beziehung, gesunde Beziehung überhaupt ausmacht, geschweige denn zu einem für mich unsichtbaren Gott, der vermeintlich mich ja laufend verlässt und täuscht. Oder ich habe mich verarscht gefühlt. Jetzt, wenn man in der christlichen Szene sagt, Gott hat mich verarscht, und dann holt man Salböl führen und betet über den Menschen, das verstehe ich alles. Nur, dass sich ein Mensch so kann fühlen, das ist ganz normal. Und das sehen wir in der Bibel noch unnöcher. Nur sind oft die Menschen in der Bibel anders damit umgegangen. Die Jünger, wo Jesus am Kreuz gegangen ist, ist nur noch der Johannes unten am Kreuz gestanden. Die anderen Jünger haben sich verzogen, haben aus der Distanz das alles angeschaut. Dass der Petrus am Feuer hat dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Das ist nicht einfach, weil der Petrus gerade eine schwache Minute hatte. Er hat wirklich nicht mehr gewusst, was passiert jetzt da gerade. Habe ich alles aufgegeben und bin an einen Irrlehrer hineingerannt, der mich jetzt 2 oder 3 Jahre getoschen hat. Das ist die Verarschung pur. Die haben sich so gefühlt. Und man darf nicht vergessen, Jesus ist aus dem Grab wieder rausgekommen, ist zu diesen Jüngerinnen und sie haben immer noch Zweifel. Also der Zweifel ist nicht einfach am nächsten Tag weg, sondern der ist richtig gross. Und dass dieser Mensch in so einer Enttäuschung, in der andere Vorstellungen hatte, Vorstellungen über Gott gestülpt hat, wo Gott aber nicht erfüllt hat, dass dieser Mensch sich verarscht fühlt, ist für mich völlig nachvollziehbar. Und jeder, der das hört, der das Gefühl hat, Gott hat ihn verarscht, ich verstehe dich. Aber Gott verarscht dich nicht. Und jetzt gibt es einen Weg von dem Moment, wo man das Gefühl hat, Gott verarscht mich, zu dem Moment, wo man merkt, nein, Gott ist die pure Liebe und die pure Klarheit und die pure Wahrheit. Und der Weg ist individuell bei jedem anders, aber Gott sei Dank, habe ich den Weg können gehen.
Ja, genau. Und ein anderer wäre vielleicht wieder weggelaufen, könnte man auch da sagen, oder? Weil, also, ich glaube, das ist ja eine normale menschliche Reaktion, wenn man sich hintergangen fühlt oder eben, wie du sagst, verarscht, dann könnte man auch mal sagen, hey, ich habe genug. Und du bist trotzdem dran geblieben. Was hat denn dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, der Glaube, der Gott ist eben gleich noch etwas für mich?
Einfach die letzte Hoffnung. Ich habe gar nicht, also wenn es dann gar nicht gestimmt hat. Also weglaufen von Gott. Ich glaube, wir, oder ich Freikirchler, habe manchmal das Gefühl, es ist wie eine lukrative Option von Gott weglaufen. In die Welt raus, in die Party von der Welt. Dürfen Ehe brechen, so viel du willst. Dürfen lügen, so viel du willst. Dürfen Geld hinterziehen, was auch immer. Ich sage, meines Erachtens ist die Alternative zu Gott das Dümmste und das Langweiligste, was es überhaupt gibt, das Sinnloseste, was ich mir vorstellen kann. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Das ist für mich klar gewesen. Es hat mich nicht gereizt. Die Welt, Die Welt, Sachen aus der Welt, in dem Sinne, wenn man das so fromm darf sagen, reizen mich. Aber grundsätzlich, den Weg ohne Gott, sehe ich in keiner Art und Weise als ein bisschen attraktiver. Null. Und darum ist für mich klar gewesen, wenn ganz tief unten ankommst, jetzt gibt's einfach nichts anderes als versuchen, in dem System wieder aufzusteigen. Mhm. Und eben, das war der Fehler gewesen. Ich habe immer noch nicht geschnallt gehabt, dass ich einfach Kind Gottes sein. Ich habe dann einfach gedacht, gut, jetzt mache ich es anders, wieder in Aktivismus hinein und wieder versucht, aufzukommen.
Ja, also von einem Leistungsglauben irgendwie in das Sein, in das Geliebtsein, das ist so der Weg gewesen oder einfach auch das Bild, das du irgendwie hast müssen anpassen. Wie hast du jetzt das Ganze können aufarbeiten, den Zerbruch? Wie hat die ganze Aufarbeitung angefangen?
Also ich bin insgesamt 10 Jahre in Seelsorge. Jetzt, da habe ich gut erlebt, weniger gut erlebt, bin auch an verschiedenen Orten. Ich habe aber einen Ort gefunden, wo mir wirklich sehr, sehr gut hat. Und dort ist es einfach darum gegangen, an die Basis gehen von diesen Geschichten. Wieso hat es überhaupt dazu kommen können?
Also Seelsorge können wir kurz noch erklären. Das ist ein Ort, wo man hingehen kann mit jemandem oder, ich weiss nicht, meistens ist es eine Person, vielleicht sind es manchmal auch mal zwei, oder wo man kann über das reden, was einen beschäftigt, oder? Und das geht dann auch nicht raus. Das ist wie ein Seelenarzt oder so, oder?
ja, danke. Ja, dafür kann man auch sagen, ein Psychologe oder Psychiater, wo sich stark auf das Wort Gottes stützt oder wo der Glaube halt eine sehr wichtige Rolle spielt. Also ich bin nie in einen psychologischen Dienst gegangen, wo es nicht um Gott gegangen ist, sondern es ist immer darum gegangen, in der Hoffnung, dass Gott mich heilt, meine Seele. Hi.
Genau, und so ein Seelsorger kann ja zum Beispiel auch ein Pastor oder ein Pfarrer sein oder auch jemand, der in der Kirche so eine Qualifikation sich angeeignet hat.
Kann auch ein guter Freund sein. Genau. Vielleicht ist man vorsichtig, je grösser das Trauma, umso wichtiger ist, glaube ich, dass es eine erfahrene Person ist oder eine ausgebildete Person im besten Fall. Das ist, denke ich, schon wichtig. Aber ja.
Ich nehme an, du bist zu so einer erfahrenen Person dann gekommen.
Genau, Peter. Also zu mehreren verschiedenen, aber dann eben auch wirklich zu guten. Einen guten Ort an und dort habe ich sehr viel Freiheit schon mal bekommen und habe dann gemeint, also es war immer ein bisschen ein Kampf gewesen. Als Mann in Seelsorge, ich glaube, vielleicht ist es als Frau auch so, das weiß ich nicht, aber als Mann in Seelsorge ist schon, du bist ziemlich allein, oder du bist dann so mit 7, 8 Männern in deiner Smallgruppe bist du der Einzige, wo in eine Seelsorge geht. Und weil viele Männer wie das gar nicht so kennen, das zurückschauen oder wie sagen, ja, ich spüre ja gar nichts, wenn ich müsste aufschaffen, also weiter geht's ein bisschen. Das ist schon so ein bisschen eine Mannenkrankheit.
Ja, wenn du jetzt eine Smallgruppe ansprichst, das sind ja auch so Gruppen, wo man sich entweder als Mann oder Frau trifft oder auch es gibt Hauskreise, die auch gemischt sind, also geschlechtsmässig gemischt.
Danke, dass du gerade bist. Ich versuche jetzt klarer zu kommunizieren.
Das ist meine Aufgabe schon. Okay.
Ja, ja.
Eben, dort hat mich noch Wunder genommen, das ist ja auch ein Ort, wo man sich als Mann oder als Frau oder als Familie oder Ehepaar oder wie auch immer trifft und über Gott austauscht. Ist denn das bei dir jetzt genug offen gewesen, dass du hast können sagen, gehst du in die Seelsorge oder ist das wie so gewesen, als Mann sagt man das nicht, weil als Mann geht man ja nicht in die Seelsorge oder das ist ja, wir sind genug stark. Oder? So.
Ich kann das schon können sagen, aber eine gewisse Scham ist einfach immer gleich da gewesen und auch eine gewisse Hinterfragung, macht das wirklich Sinn? Lass dich das alles zurückführen. Gott ist für dich gestorben, also er ist auferstanden, jetzt bist du geheilt, let's go. Und so habe ich dann auch aufgehört wieder. Ja. Bin aber noch alles andere als geheilt gewesen. Aber es ist in dem Sinn, ich bin so wiederhergestellt gewesen, dass ich normal aufrecht laufen konnte. Jetzt bildlich gesprochen, dass wir haben können, oder dass ich parat mich gefühlt habe, zum Familie gründen. Und das ist auch wirklich, vieles ist gut geworden, vieles ist geheilt. Nur hat meine Frau weiterhin ganz viel Schmerz tief in mir gespürt.
Ja.
Und hat halt nicht aufgehört, auch auf den Schmerz hinzuweisen.
Ja, also eben, du warst an dem Punkt gewesen, Seelsorge hat viel gebracht, aber es sind wie noch Sachen rum gewesen. Stichwort auch Menschenfurcht, oder? Das aufzuschaffen. Eben speziell du als Halleluja-Kolumnist, oder? Wo man dich kennt, bei nau.ch. Ich meine, du nimmst in deinen Kolumnen kein Blatt vors Maul. Und gleich, du sitzt wie mir gegenüber als ein reflektierter Mensch. Ein Mensch, der auch empathisch ist, der auf andere Menschen eingehen kann. Wie war das so ein bisschen Thema Menschenfurcht? Wie hast du das können ablegen in deinem Leben?
Menschenfurcht, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, im christlichen Kontext geht es jetzt weniger darum, dass ich mich nicht traue, grüne Hosen anzulegen, weil das jetzt nicht Mode ist, sondern es geht wirklich darum, von Jesus zu erzählen und sich zu fürchten, was sagen die Menschen, die nicht an Gott glauben, wenn ich von Jesus rede und dann versucht man das wie zu verheimlichen. Und das habe ich viele Jahre dann in dem Sinn wie gemacht. Also ich bin aufgewachsen, habe in einer Freikirche gelebt. Das ist mir wie nicht möglich gewesen, das zu verheimlichen. Dann ist eine Phase gekommen, in der ich beim Blick gearbeitet habe, als Sportredakteur, wo ich wie eine eigene Welt aufgebaut habe. Und dort habe ich das sehr verheimlicht, wenn immer das gegangen ist. Und habe dann aber ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja wollte leisten als Christ. Mhm. Und überhaupt dann als Christ schon bei einer Revolverblatt wie Blick schaffst. In dem Christenbild, das ich hatte, und dem Gottesbild, habe ich dann umso mehr performen. Jetzt habe ich es aber nicht geschafft, von Jesus zu erzählen. Also hat das immer wieder so Aktivismus ausgelöst, wo ich mich dann übergangen habe und einfach bin auf wildfremde Leute zu beten oder sage, ich glaube Jesus oder von dem Mikro gehockt bin mit der Gitarre und dem Tafel Jesus lebt und so habe versucht zu kompensieren, was ich eigentlich falsch mache. Und so hat überhaupt mein Glaubensleben ausgesehen. Ich habe vieles versucht zu kompensieren. Ich habe immer nur in Symptome gedacht. Also was habe ich heute gesündigt? Dann ich durch am 9 Uhr das, am 11:30 Uhr das und hat dann das versuchen, wie zu vergehen zu lassen, aber gleich noch gedacht, ich müsse es kompensieren, ich müsse es leisten als Christ. Ich muss schauen, dass ich vor Gott gut dastehe. Das ist das, was halt leider immer noch sehr stark drin war.
Also bei den Katholiken früher haben sie den Ablass können machen und du hast den Ablass irgendwie so selber geleistet. Menschenfurcht, wie bist du denn drüber gekommen? Also, ich meine, eben, du schreibst heute die Kolumnen und du weißt, das lesen Zehntausende vielleicht von Leuten, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber das wird ja an einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Jeder Mensch, der die Sprache Deutsch beherrscht und theoretisch eben den Zugriff hat auf irgendein Online-Medium, kann dort zugreifen und das lesen. Und dann bist du exponiert. Und du machst das ja jetzt heute nicht mehr, nicht mehr als Kompensation, sondern einfach, weil es deine Überzeugung ist. Wie bist du an den Punkt gekommen, dass du einfach mit dir so im Reinen bist und auch so etwas kannst machen?
Nach diesen Jahren beim Blick habe ich mich selbstständig gemacht und vieles ist heil geworden in meinem Herz. Das habe ich gespürt. Und ich habe dort für mich gemerkt, etwas stimmt nicht mit dieser Menschenfurcht. Wahrscheinlich geht es tiefer. Wahrscheinlich ist nicht die Menschenfurcht das Problem, sondern eine fehlende Beziehung zu Gott. Oder nicht so eine Beziehung, wie er sich vorgestellt hat, wo er Mann und Frau hat erschaffen. Er hat uns ja erschaffen, um mit ihm Beziehung zu haben. Obwohl er Gott und heilig ist, hat er mit uns eine Beziehung haben, eine Freundschaft. Oder wir dürfen ihn Freund nennen oder Abba, liebender Vater. Gut. Also ich wusste, irgendetwas stimmt nicht und habe schon das über das nachdenken und habe dann für mich wie gemerkt, weißt du, jetzt höre ich auf mit dem schlechten Gewissen, jetzt lasse ich es los und sage, Gott, Jesus, ich würde gerne über dich reden, ich getraue mich aber nicht, bitte führe mich an einen Punkt an, wo ich das kann. So in die Richtung, jetzt vielleicht nicht konkret den Satz habe ich gebetet, aber in die Richtung sind meine Gedanken gegangen. Mhm. Und so habe ich es dann auch geschafft, eines Tages, wo ich etwas gesehen habe, wo sich ein Fußballer hat taufen lassen, habe ich wie gerade meinen ersten Impuls gesagt, das musst du jetzt auf Facebook stellen, das musst du jetzt allen Menschen zeigen. Wo ich dann habe gesagt, nein, das muss ich nicht. Und das wollte ich nicht. Ich habe keinen Bock, jetzt über Taufe einen Post zu machen. Taufe ist etwas, das ohnehin wenig Menschen verstehen. Wieso lernen sich erwachsene Menschen im Wasser taufen? Mache ich nicht. Und wo ich gesagt habe, mache ich nicht, das habe ich das erste Mal dann können in meinem Leben, ist so ein Frieden in mein Herz gekommen, dass ich glaube, gedacht habe, jetzt kann ich es ja gleich posten. Aber das habe ich dann nicht gemacht, sondern habe es einfach ausgehalten. Es war so schön gewesen. Ich habe es jetzt einfach nicht gemacht und Gott bestraft mich nicht, sondern es ist okay, ich muss das nicht machen. Und das war eigentlich der Door-Opener für alles, was nachher gekommen ist. Weil irgendwann am Nachmittag ist mir wieder in den Sinn gekommen und dort habe ich plötzlich gemerkt, ich will, habe es dann gepostet. Der Now.ch-Chefredakteur hat es gesehen und daraus ist die Kolumne entstanden. Also erst, wo die Tür aufgegangen ist, habe ich durchlaufen. Von vorne habe ich alle verschlossenen Türen aufgestoßen und bin über eigene Grenzen aus. Und das war Aktivismus, der mich eigentlich zerstört hat, wo nichts gebracht hat. Und ich glaube auch, Gott nichts gebracht hat, indem dass ich jetzt aus dem falschen Motiv raus von ihm erzähle. Und in dem Moment ist die Menschenfurcht weg gewesen, was Now.ch betrifft. Ich konnte durch und es war nie mehr ein Problem, nie mehr ein Zweifel. Oder sehr selten ein Zweifel und richtig. Es sind wie vorbereitete Werke gewesen, wenn ich das so sagen darf. Und ja, noch ein paar Wochen vorne wäre das nicht möglich gewesen für mich. Und nachher ist einfach das eine das andere gegeben. Und das ist auch noch etwas ganz Wichtiges, was ich möchte sagen. Wenn Gott Werk vorbereitet, dann befähigt er auch dazu. Und wenn er jetzt für dich etwas vorbereitet, wo übermorgen soll stattfinden, dann befähigt er dich unter Umständen noch nicht heute. Mhm. Und du denkst heute, was soll das? Ich schaffe das nicht. Aber übermorgen bist du parat. Ich glaube, Gott gibt es, wenn wir es brauchen. Wenn wir im Vertrauen auf ihn gehen. Und das ist so passiert. Und darum ist dann das plötzlich gerollt. Es ist gar nicht spektakulär gewesen. Es ist einfach gegangen.
Das passt auch wieder wunderbar zu der Geschichte vom König David, die wir vorher angesprochen haben. Auch er ist zum König gesalbt worden als Hirtenbub und ist ja auch nicht gerade von heute auf morgen hat er müssen parat sein. Er hat müssen einen Weg durchlaufen. Das ist noch Jahre gegangen, oder? Und dann, wenn es hat müssen sein, ist er parat gewesen, oder? Du stehst heute auch an einem anderen Punkt. Bist Ehemann, bist Vater, bist selbstständig als Kommunikationsberater und ebenso, gerade als Familienvater, hast du mir noch erzählt, hast vor kurzem auch einen Meilenstein erlebt, der wichtig war für deinen Glauben, hat mit deinem Sohn zusammengehangen. Stichwort Schwimmen, Tauchen, Heilig. Willst du da mal noch kurz erzählen, was passiert ist und was das mit dir gemacht hat?
Ich habe es vorhin noch kurz erwähnt, dass meine Frau trotz viel Heilung, die sie auch gesehen hat und viel Veränderung, hat sie immer wieder gesagt, du hast sehr einen tiefen Schmerz in deinem Herz. Und ich habe nicht gewusst, wie komme ich dort hin? Wie komme ich dort dazu? Und ich habe nicht mehr können als einfach beten, ja Gott, heil mich oder einfach so, aber ich habe nicht mehr geschafft und es ist trotzdem nicht weggegangen. Und ja, wir haben eine stille Geburt gehabt. Letztes Jahr, am 24. im Frühling, haben wir eine Tochter verloren im Bauch und haben sie auf die Welt gebracht und es war eben eine stille Geburt gewesen. Also das heisst, das Kind ist auf die Welt gekommen, es ist kein Schrei vom Leben gekommen, sondern sie ist leider ja gestorben und ich habe nachher, meine Frau hat mich operiert werden, ich habe das kleine Kind 2 Stunden in der Hand gehabt, ja, das hat dann angelegt, bin neben dem Kind gelegen und habe dort angefangen zu merken, was ist die Berufung von meinem Leben? Mhm. Weil hat jetzt das Kindli Berufung erfüllt oder hätte das Kindli jetzt noch 50, 60 oder 90 oder 100 Jahre leben müssen? Und habe in dem Moment gemerkt, das Kindli hat Berufung erfüllt. Das Kindli ist leider nie auf die Welt gekommen, leben selber.
Mhm. Hat also ist ja aus unserer Sicht eigentlich tragisch, oder? Rein menschlich, oder?
Ja, und ist aber Kind Gottes und ist im Himmel und lebt. Das hat einen grossen Denkensanstoss gegeben. Und dann, ja, ein paar Minuten später, das wäre jetzt eine recht ausführliche Geschichte. Darf ich da eine Bemerkung machen? Ich habe eben gerade vor wenigen Wochen habe ich eine Predigt über das gehalten und habe das dort ausführlich erklärt, was passiert.
Genau, die kann ich verlinken, können wir verlinken.
Okay, falls, wenn das jemand möchte, nachlesen will, dann bräuchte ich jetzt etwa eine Viertelstunde, um über das zu reden. Ich mache es jetzt ganz kurz.
Also wir verlinken das in den Shownotes und du kannst eine kurze Short-Version geben und vor allem ein bisschen den Output, was das entscheidend war, auch im Bereich von deinem Glauben und was das mit dem Gottesbild von dir gemacht hat.
Mein Sohn hat ein riesen Problem mit dem Schwimmen, mit dem ins Wasser steigen, sogar runtertauchen. Und es hat so nicht gepasst zu ihm, weil sonst hat er eigentlich keine solchen Probleme oder Mut ist eigentlich. Mut und Neugier sind zwei riesen Stärken von ihm. Wir haben ihn einfach versucht, in das Wasser reinzubringen und er ist in die Schule gekommen und der Schwimmunterricht ist da gewesen und er hat dann die Spenze bekommen, ja, wegen dem Unfall und so, aber irgendwann hat er in den Schwimmunterricht müssen. Und wir haben einfach gemerkt, wir stehen wie an, wir können ihn nicht einfach zwingen ins Wasser, es muss etwas anderes sein und glücklicherweise, Gott sei Dank, ist uns in den Sinn gekommen, dass, als er 1,5-jährig war, etwas passiert ist mit Wasser, wo wir dann aufschaffen über eine ganz spielerische Art und Weise mit Playmobil-Mänteln. Ja, ich würde dich ermutigen, die Predigt zu hören, weil ich es etwas ausführlich erzähle. Aber wir haben über Playmobil, Mändel, wo er damit gespielt hat, haben wir einen Zugang gefunden zu seinem Herz. Mhm. Und haben herausgefunden, dass in seinem Herz etwas ihn versucht zu beschützen, wo wir dürfen zu Jesus bringen und Jesus den Teil von seinem Herz hat können heilen. Sofort, Gott. Dang, innerhalb von einer Minute.
Genau, und das hast du nachher auch erlebt, weil der Output von ihm, wo er dann wieder hat müssen gehen, das ist ja erfreulich gewesen, oder was nachher passiert ist.
Es hat sich alles 180 Grad gekehrt. Er ist am nächsten Tag im Schwimmunterricht, etwas, was undenkbar gewesen wäre vor einem Monat lang. Er ist jetzt, wenn immer er kann, geht er ins Wasser, geht tauchen und geht schwimmen. Also etwas hat sich verändert, nicht durch Wort, nicht durch einen langen Prozess, sondern über eine spielerische Art und Weise, wo wir einen Zugang haben gefunden zu seinem Herz. Und genau das ist das, wo ich finde oder immer mehr gesehen, dass mein Glaube soll kindlicher werden. Immer wie kindlicher. Und kindlicher heisst für mich halt, dass nicht alles oder immer wie weniger über den Verstand läuft und über mein Wissen, sondern mehr wirklich über das, ich gebe mein Herz hin. Und ich glaube, dass ein Herz kann zerbrochen sein kann, dass du Steine in deinem Herz haben kannst, wo du gar keinen Zugang mehr hast, wo aber verletzt sind und wo Sachen erlebt haben im Leben, wo sie wie auf dem Stand geblieben sind. Und bei unserem Sohn ist es so gewesen, dass ein Teil von seinem Herz auf dem Stand von 1,5, also wo er 1,5-jährig ist, geblieben ist und hat gemeint, Wasser bringt ihn um. Mhm. Wenn der Kopf ins Wasser geht, bringt er ihn nicht mehr auf.
Also eine traumatische Erfahrung.
Eine traumatische Erfahrung, wo innerhalb von einer Minute ist geheilt worden. Mhm. Durch Jesus. Und das hat mir zu denken gegeben, weil ich dachte, das möchte ich auch. Was ich nicht mehr möchte, ist arbeiten, Bücher lesen. Nicht gegen das. Lesen Bücher, arbeiten, gehen in die Seelsorge. Ich habe einfach wie gemerkt, nein, ich will, wenn ich doch ein Schaf bin und Gott ist mein Hirte, wenn ich doch Kind Gottes bin, möchte ich, dass mein Vater den Zugang findet, dass ich kann geheilt werden. Und jetzt ist für mich wie klar gewesen, naheliegend, dass ich den Zugang verhindere, nicht Gott, weil er will. Er ist der Vater, der mehr liebt, als ich meine Kinder liebe. Und ich wäre weit gegangen, dass mein Sohn hätte ins Wasser können. Das hat mich wirklich angefangen, ganz fest stören, das Problem. Wie weit geht Gott, dass ich in die Freiheit kommen kann? Und so habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht, versuche Gott mein Herz anzugeben und zu hören, gibt es Sachen in meinem Herz, die verletzt sind.
Wenn man das jetzt aufs Hier und Jetzt bezieht, nehme ich an, kann das schon so eine Zusammenfassung sein, wo du heute in deinem Glauben stehst? Oder was würdest du jetzt da noch zu dieser Frage ergänzen, wie dein Glauben heute aussieht und wie du Gott siehst heute?
Kind Gottes. Meine Berufung ist Kind Gottes. Ob ich im Bauch von der Mutter stirb, ob ich Fußballweltmeister werde, ob ich eine Firma führe mit 1000 Leuten, ich bin einfach Kind Gottes. Wir haben Aufgaben, projektbezogene Aufgaben. Keine Frage, wir sind Projektmanager auf dieser Welt. Aber Projektmanager ist niemals so eine Identität. Meine Identität ist Kind Gottes. Und mein Vater liebt mich über alles. Und ich darf einfach sein Sohn sein. Ich bin sein Kind. Und aus dem heraus sehe ich alles anders. Ich will, in Anführungs- und Schlusszeichen, besser werden. Ich will leidenschaftlicher glauben. Ich will leidenschaftlicher ihm nachfolgen. Aber das ist alles, das sind die Früchte von dem, was entsteht. Aber die Wurzeln, meine Identität ist einfach, ich bin Kind Gottes. Er hat mich geschaffen, um mit mir eine Ewigkeit zu verbringen. Und ich bin sein Erbe. Römer 8 in der Bibel. Leset das Kapitel im Römerbrief, Kapitel 8. Wir sind Erbe von dem Gott. Und nicht dazu verdammt, zum müssen leisten und performen, sondern dazu befähigt, zum Leisten und Performen, weil wir wissen, wer wir sind.
Also nicht Sklaven, sondern Kind, Söhne und Töchter, oder?
Söhne und Töchter, die dürfen Grosses vollbringen, wenn sie begreifen, wer sie sind und aus welcher Kraft, nämlich nicht aus unserer, sondern aus der Kraft vom Vater im Himmel.
Was möchtest du konkret auslösen mit deinem Glauben, mit deiner Arbeit? Was ist der Output, den du dir wünschst?
Ich wünsche mir, dass Menschen Gott so sehen können, wie er ist. Ja, er ist heilig. Ja, er hat eine strenge Seite. Ja, es ist kein Kumpel, der mit ihm zu spassen ist oder wo man ihn könnte verachten. Nein, er ist unendlich heilig und gross. Aber er ist auch Abba. Und Abba bedeutet liebende, liebevolle Daddy. Und ich möchte, dass die Menschen das sehen. Und dass wir uns weniger unterhalten über Symptome, über Fehler, die wir machen. Dass wir uns weniger definieren darüber, ob ich jetzt das auf das können verzichten, ob ich jetzt das richtig mache oder falsch mache, dass wir nicht zueinander gehen und sagen, ah, jetzt bin ich wieder gefallen gestern. Ja, das ist schade, wenn du gefallen bist, aber die Frage ist, wieso bist du gefallen? Was ist der Grund, wieso, dass immer wieder Symptome erscheinen in deinem Leben? Halten wir uns nicht auf bei den Symptomen? Vielleicht der Vergleich noch, wenn du heute Kopfweh hast, dann natürlich, oder wenn ich jetzt heute Kopfweh habe, dann kann ich das Kopfweh bekämpfen mit einer Kopfweh-Tablette. Aber ich kann mich auch fragen, habe ich genug geschlafen? Habe ich genug getrunken? Und vielleicht habe ich das alles und ich habe gleich Kopfweh. Okay, aber vielleicht merke ich ja, ich will mehr schlafen, damit ich keinen Kopfweh mehr habe. Und so sehe ich es im Glauben. Wenn du heute etwas machst, wo du darunter leidest, ja, versuch es zu bekämpfen. Aber vor allem, frag doch deinen Vater, was fehlt mir denn in meinem Herz? Wo habe ich Mankos? Wo habe ich Fässer, die ich mit Falschem fülle? Weil eigentlich geht es darum, wenn wir 100% uns bewusst sind, wer wir sind, in Gott als seine Kind, ich glaube, dann fällt ganz viel ab, wo wir uns ablenken versuchen.
Ja, wenn du jetzt auf deine Glaubensentwicklung zurückschaust, bist du jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte auf der Erde. Wenn man jetzt den Weg von Anfang bis zum Schluss oder du nochmal zurückgehst und ein bisschen zurückspulst, führen schaust, die ganze Glaubensentwicklung, was löst das in dir aus? Was macht das mit dir?
Riesige Freude darüber, über die Gnade, dass ja, so viel Heilig hat kommen. Jesus ist nicht nur gestorben am Kreuz für uns, dass wenn wir einmal sterben, dass wir dann in den Himmel dürfen, sondern er hat den Himmel auf die Welt gebracht. Das heisst nicht, dass alles lässig ist und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es heisst, dass er uns befähigt, wenn etwas nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es heisst, er lässt uns nie allein. Er kommt mit uns. All die Psalmen, die man lesen kann, der Herr ist mein Hirte und, oder Psalm 91, wunderschöne Psalmen, die sind nicht einfach lässige Trausprüche oder für Kindereinsegnungen. Das ist Realität. Und das gibt mir eine grenzenlose Freude. Gleichzeitig gibt es mir eine Trauer um zu sehen, wie lange ich brauchte, um das zu verstehen und auch um zu sehen, dass es doch noch den einen oder anderen gibt, der das noch nicht begriffen hat und immer noch meint, er müsse selber performen und leisten und selber sich die Gunst von Gott erkämpfen. Das ist nicht so. Er ist dein Vater und ein Vater liebt sein Kind über alles.
Danke vielmals, Herr Murecht. Das nehmen wir als Schlusswort. Danke, bist du dabei gewesen für das Gespräch. Alles Gute dir weiterhin bei all deinen Tätigkeiten und speziell natürlich auf deinem weiteren Glaubensweg. Ja, und in dem Podcast gehen wir jetzt zuerst mal in eine längere Sommerpause rein. Ganz verzichten von uns müsst ihr aber nicht. Es gibt, wie schon in den letzten Jahren, ein Best-of mit den besten Folgen und Glaubensgeschichten von dem bisherigen Jahr. Weiter geht's dann mit einer neuen Folge am 26. August. Dann erzählt uns Mona Weber ihre persönliche Glaubensgeschichte. Am Mikro war der Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.